Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Willkommen zu Radio ICAP. In dieser Folge geht es um Feminismus. Die Gesellschaft hat sich Frauenagenden längst auf die Tagesordnung gesetzt. Mädchen und Frauen gestalten den Wandel zur Gleichstellung aktiv mit. Es herrscht dabei aber nicht immer Einigkeit über die Kernfragen, wie Frauen ihre Stärke zeigen sollen, welche Bedeutung der Feminismus hat, wie Inklusion und Gleichstellung am besten erreicht werden können oder wie die Gesellschaft darauf einsteigen kann. Durch die Corona-Pandemie sind die Frauen vermehrt in ihre klassischen Rollen zurückgeworfen worden. Die Frustration darüber schärft auch das Bewusstsein, dass für Frauen nichts selbstverständlich ist und alles erkämpft werden musste. Über diese Fragen sprachen Soraida Nieto, Rita Isiba, Marion Steinfellner und ich, Machichil Bukasa, mit kämpfenden Frauen, die Vorbilder, Role Models in Bezug auf Frauenkämpfe sind und die sich allgemein für Frauenanliegen einsetzen. Anlass für die Interviews ist die zweite Auflage des Projekts Fight Like a Girl des Vereins Die Bunten, der auch die Sendung für Radio ICAP produziert. Die Videoaufzeichnungen dieser Gespräche sind ab sofort auf YouTube und Facebook unter diebunten.org zu sehen und werden auch auf OctoTV ausgestrahlt. Realisiert wurden die Interviews mit Unterstützung der MA57. In der heutigen Doppelfolge spricht Soraida Nieto zuerst mit Beate Hausbichler, der Chefredakteurin von Die Standard.at, über ihr Buch Der verkaufte Feminismus und anschließend mit Elisabeth Martinez von Ni Una Menos Austria.
Herzlich willkommen heute bei Fight Like a Girl mit Soraida Nieto und Beate Hausbichler, Hauptredakteurin von Die Standard. Meistens schreibt sie online in die Tageszeitung.
Hallo.
Als Hauptredakteurin zu feministischen Themen. Und wir haben das Buch Der verkaufte Feminismus heute im Rahmen des Toolmodels für Frauen und Mädchen und auch vor allem nach der Pandemie. Was machen wir? Was macht uns alle stark? Und was ist verkaufter Feminismus überhaupt? In Ihrem Buch Der verkaufte Feminismus behaupten Sie, dass aus den feministischen politischen Bewegungen profitabel labelt wurde. Was meinen Sie damit und mit selbstoptimierten Frauen des 21. Jahrhunderts?
Mhm. Ja, also, dass auch aus dem Feminismus Profit geschlagen wird, ist ja eigentlich keine Überraschung. Es ist ja selbst die Bankbewegung ist kapitalistisch ausgebeutet worden, wie auch viele andere politische Bewegungen. Das hat ungefähr in den Nullerjahren angefangen, dass einfach viele entdeckt haben, dass Feminismus nicht nur eine politische Bewegung ist, sondern dass es auch eine gewisse Ästhetik gibt oder eine neoliberale Erzählung drinnen steckt, die sich sehr gut verwerten lässt. Das ist einfach bei ganz vielen Unternehmen in den letzten 15 Jahren ungefähr sehr deutlich geworden, dass diese Aufforderung an Frauen, sich zu ermächtigen, auch eine Aufforderung zum Konsum sein kann. Also dass man einfach mit bestimmten Produkten diese wichtigen Leitlinien der zweiten Frauenbewegung wie mag deinen Körper, liebe deinen Körper oder entscheide selbst über deinen Körper, dass die auch funktionieren, wenn sie zum Beispiel für Menstruationsprodukte angewandt werden oder für Damenrasierer. Das sind ganz viele Parallelen zu erkennen. Also zum Beispiel von Gillette ist ein ganz wichtiges Motto oder ein ganz wichtiges Logo, das in Werbungen immer wieder aufscheint, ist My Skin, My Way. Und das erinnert zum Beispiel ein bisschen an meinen Körper, meine Entscheidung oder an andere selbstermächtigende Logos oder Sprüche aus der zweiten Frauenbewegung. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, was fällt mir da noch ein? Zum Beispiel Nike, das ist jetzt nicht so feministisch, aber die Turnschuhfirma Nike hat ja diese wichtige Kampagne Just Do It, lanciert, auch schon vor einigen Jahrzehnten, glaube ich. Und da steckt auch eben dieses Neoliberale drinnen. Da ist auch sehr viel mit Frauen geworben worden. Nimm es in Angriff, mach es und so also quasi eigne dir dein Leben an. Das ist natürlich politisch ganz wichtig, aber es ist in einer neoliberalen Erzählung geht es vorwiegend darum, zu sagen, du allein bist verantwortlich für dein Glück, du allein kannst dein Leben gestalten und nimm es dir. Und da fehlt eigentlich ein großer Teil der feministischen Bewegung, ist da außen vor. Und man nimmt sich, was sich gut vermarkten lässt, womit sich gut Produkte verkaufen lassen, und den Rest, den lasst man lieber beiseite.
Eine klare Ansage des Feminismus war, gegen die Frau als Subjekt und Zielscheibe des Konsums im Kapitalismus zu wahren, daraus zu machen, was du ein bisschen angedeutet hast. Mhm. Warum behaupten Sie, dass das Gegenteil passiert? Jetzt gerade zum Beispiel.
Das Gegenteil, ich glaube, das ist sehr auf einer symbolischen Ebene dahindümpelt. Ich glaube, das ist sehr stark an Bildern hängen bleibt und eben an Leitsprüchen oder an verschiedenen Slogans, die wir auf T-Shirts lesen, aber dass es einfach nicht tiefer geht. Also dass das schon eine gewisse Form der Entsolidarisierung ist, dass man dass sehr der liberale Feminismus in den letzten Jahren in den Vordergrund gestellt wurde, dass man eben sagt, ja, wir haben gesetzliche Gleichstellung und alles, was faktische Gleichstellung betrifft, müssen wir uns selber schaffen, können wir selbst regeln. Also als ob wir schon so weit wären.
Das ist so. Ist nicht so, leider.
Das glaube ich eben auch nicht, dass das so ist, aber ich glaube, dass Feminismus im Mainstream vorwiegend so ankommt. Ja, also wir haben gesetzliche Gleichstellung und den Rest kann man sich gestalten. Und da ist dieses Frauenbild, das da vermittelt wird, von zum Beispiel Sheryl Sandberg ist da ein gutes Beispiel, die frühere Chefin von Facebook, die ja dieses bekannte Buch Lean In geschrieben hat, wo sie Frauen darin unterstützen will, Karriere zu machen, aber genauso wie Männer, also innerhalb dieses herrschenden Systems. Nur betrifft das halt nur sehr, sehr wenige Frauen und ohnehin sehr privilegierte Frauen. Das wird irgendwie Hierarchien nicht abschaffen und das wird Geschlechtergerechtigkeit nicht befördern, sondern es wird nur immer dieselben Leute in Spitzenpositionen bringen, dieselben Frauen, die aus denselben Milieus kommen und
die Geld haben.
Die Geld haben, genau.
Um es und nicht die Frau gewöhnlich aus den globalen Süden. Genau. Die kämpfen ständig auch für ihr Selbstbewusstsein.
Genau.
Und nicht nur ein Sexobjekt auch zu werden.
Genau.
Oder degradiert zu werden. In globalen Zügen ist es schwer, weil Kapitalismus und Geld und alles, es bringt sich zusammen. Ja. Und was sind feministische Produkte für die Frau von heute und in der Zukunft?
In der Zukunft. Naja, eben, ich habe schon angesprochen von heute, also für feministische Produkte, die so daherkommen, ich nenne es jetzt einmal, ist ein ganz wichtiger Faktor eben die Periodenartikel, die es gibt. Also es gibt mittlerweile eine wirklich große Industrie, die sich damit beschäftigen. Also das ist so eine Mischung zwischen Greenwashing und Femwashing. Also ich nenne das ja auch Femwashing im Buch, wenn man einem Produkt ein feministisches Mäntelchen umhängt. Und da gibt es gerade bei den Periodenprodukten gibt's irrsinnig viele und sehr, sehr teure Produkte, die eben beides bedienen. Einerseits diese Selbstermächtigungserzählung und andererseits, dass alles öko ist, dass alles bio ist. Es gibt zum Beispiel in Deutschland ein Start-up, das auf den Slip-Einlagen ganz unterschiedliche Bilder von Vulven abgedruckt hat und so einfach so Body Positivity vermitteln will. Aber man kann sich natürlich die Frage stellen, wozu brauchen Frauen eigentlich Slip-Einlagen? Ist das so oder ist das eigentlich nur eine eine zu hohe Anforderung an Hygienevorstellungen an Frauen?
Ja, also genau.
Diese Frage stellt so eine Firma, so ein Start-up natürlich nicht.
Und mit Schamgefühle verbunden.
Genau, ja. Aber gleichzeitig, also brauchen wir überhaupt so etwas? Diese ganzen Produkte, die es nur für Frauen gibt? Andererseits ist eben, wird auf den Verpackungen dann sehr viel mit Bildern gearbeitet, mit Body Positivity. Und eben, da sind Menstruationsartikel ganz vorne dran, da sind also Damenrasierermarken ganz vorne dran, da ist Kleidung, jetzt auch mit der Body Positivity Bewegung, Kleidung für dicke Menschen. Mhm. Auch die Kosmetikindustrien, das sind so Gesundheit sowieso, der ganze Gesundheitsmarkt, ja, das sind alles.
Und schlank werden.
Genau, das sind alles Märkte. Ja. Das sind alles Märkte.
Die sind anorexisch werden und so.
Genau. Ja. Aber das sind alles Märkte, die sich einfach vom Marketing her sehr verändert haben. Früher hat es viel geheißen, fit und schlank sein. Jetzt heißt es gesund sein, ausgeglichen sein, achtsam sein. Das geht auch alles in diese Richtung, die sich wunderbar an den Feminismus anknüpfen lässt, wenn man es nur hart genug versucht.
Und warum ist heute Selbstermächtigung ein neoliberaler Imperativ?
Weil Selbstermächtigung, die Christa Wichterich schreibt das sehr gut in einem Buch, Gleich heißt das, dass Empowerment und Selbstermächtigung ursprünglich im Sinne der Frauenbewegung schon gemeint hat, dass man Mädchen und Frauen Ressourcen zur Verfügung stellen muss, um sich ermächtigen zu können. Das ist Bildung, das sind finanzielle Sicherheiten, das ist Schutz vor Gewalt auf einer strukturellen Ebene. Das sind also grundsätzliche Bedingungen, die die Politik schaffen muss. Und in so einem Rahmen ist Empowerment oder Selbstermächtigung möglich. Jetzt geht man von der anderen Richtung. Jetzt werden in den letzten Jahren zunehmend strukturelle Sicherheiten abgebaut. Also in vielen Ländern gibt es ja rechte Regierungen oder Mitte rechte Regierungen, die den Sozialstaat ganz stark aushöhlen. Also das ist einfach ein Trend, den wir seit den 80ern haben. Und wo man dann Selbstermächtigung eben überhaupt nicht mehr so versteht, sondern dass Selbstermächtigung wirklich heißt, man muss alles alleine leisten und Dinge leisten, die aber eine einzelne Person nicht leisten kann. Also eine Frau kann nicht dafür zuständig sein, sich vor Gewalt zu schützen, wenn die Politik nicht Jahrzehnte davor schon Vorarbeit geleistet hat. Das wird einfach nicht funktionieren. Und hier ist einfach die Grundlage wird da zunehmend entzogen, die überhaupt für Selbstermächtigung.
Zum Beispiel bei Flüchtlingsfrauen,
genau.
Wie Migrantinnen
und
auch.
Da fällt mir auch noch ein, eben dass für viele Frauen einfach, die geflüchtet sind, ihr Aufenthaltsstatus von ihrem Ehemann, wenn sie verheiratet sind, abhängt.
Genau.
Und dass es nicht einfach die Frage ist, verlasse ich jetzt meinen gewalttätigen Partner, sondern dass dann die nächste Frage ist, ja, kann ich denn überhaupt noch in Österreich bleiben?
Genau, und Migrantinnen, auch in der Flüchtlingspolitik, dürfen kein Anhängsel sein des Mannes in Asylverfahren sein, sowas
genau.
In der Richtung. Ne? Und das ist auch eine Sache, die mit Selbstermächtigung zu tun hat. Ich habe früher ziemlich viel in Richtung Flüchtlingspolitik und minderjährige Flüchtlinge, Frauen geschrieben und ist sehr schwer, es ist ein Kampf für mich.
Ja.
Mit dem Mann gleichgestellt werden oder als minderjährige Flüchtling alleine zu kommen als Frau, ist total schwer. Ja.
Das ist genauso ein Beispiel, wo man die Grundlage für Selbstermächtigung entzieht, wenn das nicht da ist.
Ja, zum Beispiel, ja, stimmt. Und warum sind soziale Medien ein feministischer Albtraum?
Ja, da bin ich zugegebenerweise ein bisschen streng im Buch. Also es gibt natürlich nicht nur die negative Seite. Also wir haben ja gesehen, dass MeToo eine wahnsinnig wichtige feministische Kampagne war, die auch über soziale Medien funktioniert hat. Aber wir sehen ja gerade, wie prekär das ist, weil es kommt ein jemand wie Elon Musk daher und kauft Twitter einfach und plötzlich funktioniert dieses Instrument überhaupt nicht mehr. Also da sieht man schon, wie abhängig Kampagnen und politische Bewegungen sich von Tech-Konzernen machen. Das ist natürlich, das ist das eine große Problem. Und das andere große Problem ist einfach, wobei es gibt noch mehr Probleme damit, dass es dass vieles in sozialen Medien nach einer Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert. Also dass man einfach in den sozialen Medien so agieren muss, wie das ein professionelles Medium tun muss. Also man muss irgendwie Headlines finden für das, was man will. Man muss Aufmerksamkeit gerieren. Man muss immer dranbleiben. Man muss die Debatten verfolgen. Wieder als Einzelperson, was wahnsinnig zeitaufwendig ist für die einzelnen Menschen und was im Prinzip viel Wissen und viel auch politische Kompetenz in ein Netzwerk reinspült und die Leute aber eigentlich nichts davon kriegen, außer ein Versprechen auf Sichtbarkeit, das eben sehr brüchig ist. Mhm. Also das sind schon Dinge, wo ich mir denke, na, das ist schon schwierig, dass da einfach so viel, also dass die Leute, die das füttern, ja kein Geld dafür bekommen, sondern nur die Hoffnung, politisch etwas zu bewegen. Und das mag sein, dass das oft eine berechtigte Hoffnung ist, die sich teilweise auch erfüllt. Nur wir müssen diese Strukturen schon stärker hinterfragen, wie in diesen sozialen Medien Aufmerksamkeit passiert und was unterm Radar läuft. Ja, also man hat ja, das wissen wir ja alle, dass die Tarana Burke MeToo als Begriff erfunden hat. Eine Bürgerrechtlerin, die sich für Mädchen vor allem eingesetzt hat, die Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind. Und das ist schon irgendwie auch so die Kehrseite, dass die viele Jahre vorher das gemacht hat und es hat niemanden interessiert. Und dann kommt eine weiße, reiche US-Schauspielerin daher und macht das und es sind alle hin und weg vor Begeisterung. Es war natürlich auch die Gunst der Stunde, weil das gerade mit Harvey Weinstein war. Aber da sieht man halt, was funktioniert und was leider nicht funktioniert. Also die Politiken der Sichtbarkeit sind da schon sehr hart und ich glaube deshalb ist das auch teilweise oft sehr kontraproduktiv, wenngleich sich wahnsinnig viele Feministinnen und wahnsinnig viele feministische Themen sich in den letzten Jahren über soziale Medien Gehör verschaffen konnten. Das muss man auch dazu sagen.
Das Thema unserer TV-Talk befeigt like a girl. Ich erinnere euch daran, ist gerade Role Models bei Frauen und Mädchen in Wien zukünftig auch und nach der Covid-Pandemie und in der gegenwärtigen vielfältigen Krisenzeiten das Hauptthema. Wie stellen Sie sich das vor? Was hätten Sie entgegenzuwirken mit Ihrer kritischen Position für Mädchen und Frauen in Wien vor allem? Hier im Raum Wien und umgehen.
Wie man mit diesen Krisen umgeht, oder habe ich das
jetzt? Ja, wie war es mit Covid-19, Selbstbehauptung, Selbstermächtigung, in Isolation leben, die Femizide sind auch massiv gestiegen. Österreich steht zum Beispiel als Spitzenreiter, obwohl,
Also die Covid-Krise war ja, wäre ja eigentlich schon eine Chance gewesen, die Sorgearbeit, die Care-Arbeit von Frauen irgendwie nicht nur symbolisch zu würdigen, sondern generell zu würdigen. Auch die unbezahlte Arbeit, das ist alles nicht gelungen. Das denke ich, das kann man so klar sagen. Und was jetzt in den letzten Jahren ja wieder um den 8. März herum Thema geworden ist, sind die Frauenstreiks. Und ich denke, gerade in diesen Krisen wäre das schon ein probates Mittel, hier stärker darauf hinzuweisen, was passiert, wenn die ohnehin missbezahlte oder unbezahlte Arbeit von Frauen komplett wegfällt. Das ist natürlich gerade in dem Bereich sehr schwierig, weil man übertreibt ja nicht, wenn man sagt, weil Leben davon abhängen, weil Kranke betreut werden müssen, weil Kinder betreut werden müssen. Aber ich denke, dass es an dieser Idee des Frauenstreiks, dass an dieser Idee noch stark weitergearbeitet werden sollte, weil das einfach nicht nur eine starke Symbolik hat, sondern auch auf der wirtschaftlichen Ebene zeigen würde, was passiert, auch volkswirtschaftlich gesehen, wenn Frauen nicht mehr das tun, was sie immer tun. Und das ist in Zeiten dieser Krise unzumutbar, also sichtbar unzumutbar geworden ist, dass Frauen hier ständig diese Lücken füllen bei Dingen, die sonst nicht funktionieren. Also wenn die Schule ausfällt oder wenn eben die Leute nicht mehr in die Arbeit gehen können und zu Hause arbeiten müssen. Also da hat man gesehen, dass da Frauen diese ganzen Löcher stopfen.
Mhm.
Und das war kurz so ein, also meiner Einschätzung nach so ein, na hoppla, jetzt nehmen es kurz alle wahr. Aber dann war es auch
Heldinnen
schon wieder,
des genau, Tages.
Ja. Aber dann war es auch schon wieder vorbei. Und
ja,
deshalb,
genau.
Finde ich, hat eben die Idee des Frauenstreiks dadurch zusätzlich Charme gewonnen.
Okay. Zu misogyne Werbung, Bodypositivität oder Selbstcare, wie würden Sie den Frauen und Mädchen vermitteln, worum es um diese Begriffe es überhaupt geht?
Mhm. Ja, das ist gerade Bodypositivity ist ja wieder so was Ähnliches, wo so kleine Versatzstücke aus den 70er Jahren herübergerettet wurden in so eine weichgespülte Variante. Die Body-Positivity-Bewegung ist ja in den USA entstanden und hat damals noch Fat-Acceptance-Bewegung geheißen. Und da ging es eben ganz massiv darum, dicke Menschen nicht in der Arbeit zu diskriminieren. Es ging um Vorurteile in Gesundheitsbehörden, dass einfach generell Diskriminierung gegenüber dicken Menschen bekämpft wird. Darum geht es jetzt ja viel, viel weniger. Also es gibt ja noch immer diese zahllosen Geschichten, wo jemand zum Arzt geht und bevor sich eine Ärztin oder ein Arzt überhaupt ernsthaft damit beschäftigt, was die Person haben könnte, wird einmal gesagt, na, nehmen Sie mal ab und dann reden wir weiter. Also diese Dinge, die haben sich ja null verändert und gleichzeitig geht es jetzt stark darum, sich selbst wohlzufühlen und es bleibt wieder an diesem Punkt zu stehen. Lernen wir uns doch zu lieben, obwohl wir überall komplett gegenteilige Bilder sehen, noch immer in der Werbung. Also Body Positivity ist immer noch eine kleine Nische. Und das Groß der Werbeplakate sind noch immer extrem normschöne 90% weiße Menschen. Und das ist wieder so eine Doppelbotschaft, wo sich die Einzelne abarbeiten muss. Also ihr wird vermittelt, liebe dich doch so, wie du bist, aber andererseits sei gesund, sitzt im Gesundheitssystem nicht auf der Tasche mit
den die lange genau. Liste nach Ärzten, die dich anerkennen als Mensch, so wie du bist.
Genau.
Zum Beispiel, ich komme aus der Bewegung von der Archetike Weiber in Wien und wir haben ziemlich viel Öffentlichkeit gekriegt, FMV und so weiter und so und in die Grüne Bildungswerkstatt und hier und dort, in Radio. Eine gewisse Öffentlichkeit, das war sehr interessant.
Mhm.
Aber zum Beispiel, wenn du eine Art Liste über die Gesundheitsbehörde und alles auf ihren AMS und so hergestellt hast, die meisten Ärzte waren voll entsetzt. Ein dicker Mensch als der Mensch, die es ist, anzuerkennen. Ja?
Ja, ja.
Und vor allem bei Frauen. Ja.
Ja. Genau, also es bleibt so wieder an der Einzelnen hängen. Sie soll sich wohlfühlen, aber der Arzt darf ihr erzählen, dass ihr Leiden nur am Übergewicht hängt und keine andere Ursache haben kann.
Also und die Bilder von Schönheit und so. Zu Lohnsharing für Femiziden. Was haben Sie zu sagen zu Politik und Bewusstseinskampagnen, auf denen Sie sehr aufsetzen?
Fangen wir vielleicht bei der Lohnschere an. Das ist immer, also da hat ja auch die SPÖ immer so den Ansatz, den Frauen zu sagen, arbeitet Vollzeit. Das, als ob das die Lösung wäre. Ja, das mag sein, dass das für viele Frauen das Ergebnis bringt, die Pension aufzufetten. Andererseits muss man ganz klar sagen, wenn ein Paar 40 Stunden arbeitet, also wenn beide 40 Stunden arbeiten, dann geht sich's mit Kinderbetreuung, mit Betreuung der eigenen Eltern vielleicht, mit dem Haushalt, das geht sich einfach nicht aus. Also es geht sich nur unter großen Mühen aus oder man macht so und lagert die Arbeit, die liegen bleibt oder auch die Kinderbetreuung aus an Leute, die darauf angewiesen sind, schlechte Löhne verdienen und die darauf angewiesen sind, zu schlechten Bedingungen, ohne Anstellung und all das zu machen. Ja. Also dieses Ideal von Müttern, die 40 Stunden arbeiten, Vätern, die 40 Stunden arbeiten, und es gibt dann in der, und das konstant über ein ganzes Erwerbsleben, das ist einfach realitätsfern. Und hier fehlen einfach auch die politischen Konzepte, wie man dem entgegenwirken könnte. Es gibt jetzt die Idee von immer wieder 30-Stunden-Woche. Es gibt die Idee, ich weiß jetzt nicht, wo das ist, aber dass man Montag bis Donnerstag arbeitet, aber Vollzeit. Also dass man halt so quasi die Arbeitszeit bleibt gleich, aber sie wird in weniger Tagen absolviert. Also es gibt da durchaus Modelle und Ideen, aber viel bewegen tut sich nicht in dem Bereich. In Wien ist die Kinderbetreuung sehr, sehr gut. Am Land ist sie sehr, sehr schlecht, nach wie vor. Also das sind alles so, das sind offene Fragen, die oder offene Probleme. Wenn es dafür Lösungen gäbe, dann ginge es mit der Lohnschere viel schneller, sodass sich die verkleinert. So haben wir wieder das Problem, dass eben gut ausgebildete Leute, die besser bezahlte Jobs haben, sich die Sorgearbeit, die Kinderbetreuung von anderen machen lassen, und alle anderen sind in schlecht bezahlten Teilzeitbranchen wie eben dem Handel, wo es sehr oft ja überhaupt keine Vollzeitstellen mehr gibt, und letztendlich am Ende ihres Lebens vor einer Minipension oder vor einer Mindestpension stehen. Hm. Also hier sind Kampagnen, irgendwie ist der Erfolg von Kampagnen, glaube ich, enden wollend, weil ich glaube, dass die Menge an Leute, die sie grundsätzlich jetzt gut verdienen könnten im Job, es halt einfach nicht wollen. Also diese Frauen, das sind einfach, glaube ich, sehr, sehr wenige. Also die sagen, ja, ich ziehe mich jetzt auf mein Hausfrauendasein zurück. Das machen ohnehin sehr wenige. Und wo es total fehlt, meiner Meinung nach, diese Kampagnen zielen immer nur auf Frauen ab. Diese Kampagnen müssen endlich, wenn es schon Kampagnen sind, auf Männer abzielen. Ja? Männer müssen darum kämpfen, ihre Kinder selbst betreuen zu können. Männer müssen darum kämpfen, in Karenz gehen zu können und keine Probleme beim Arbeitgeber zu haben. Deshalb, das sind alles Themen, das haben Frauen auch machen müssen.
Sind wir bei den 24 Stunden Hausarbeit?
Ja. Genau.
Das ist sehr schwer, weil da hat es dann zu Hause ums Kochen, ums Alten, die Kinder und so, die Familie. Ja. Sehr idyllisch.
Aber das wäre eben ein Thema für die Kampagne, dass man all das aufwertet und es so auch irgendwie...
Ja, zum Beispiel unter die halbe Kampagne, die es gegeben hat, aber sofort bei die Helga Konrad, aber sofort unter den Tisch gekehrt. Ja, ja. Nein, wechseln wir die Frauenministerin und so. Es war ein Horror, ja.
Aber das sieht man erst, wie selten das ist, weil diese Kampagne wird immer wieder zitiert.
Die habe ich wirklich auch nicht studiert. Die Hausfrauisierung der Frau und die halbe Kampagne. Und da wurde sie von Job gewechselt, ja, als Frauenministerin. Habe ich sie selber interviewt. Ja, es war sehr, sehr gut. Aber der Klima war dagegen, die SPÖ. wie heißt das? Alarmglocken.
Alarmglocken, ja, genau.
Ja, in der Hausfrauisierungsarbeit. Okay. Und also wir befinden uns in Zeiten der individuellen Selbstvermarktung. Was würden Sie Frauen und Mädchen zukünftig wegen Marktlogik bei weniger feministischer Reflexion abraten zu glauben und inhaltlich und in der Praxis was zu verändern?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, klarzumachen, dass das alles Druck macht. Dass so wie Feminismus im Mainstream heute oft transportiert wird, dass das auch Druck macht. Also dass man auch eine politische Haltung haben muss und egal wie schlecht die Umstände sind, dann auch noch vertreten muss. Also ich glaube, es ist natürlich wichtig, eine politische Haltung zu haben, aber wenn sie zu kurz greift und nur dazu da ist, eine Autonomieanforderung an Frauen zu stellen, die sie nur allein hinkriegen können, dann ist das einfach eine Überlastung und eine Überforderung. Also die Franziska Schutzbach hat das ja schön in diesem wirklich sehr guten Buch Die Erschöpfung der Frauen geschrieben, dass eben zum Beispiel die Kinder, also das glückliche Kinder oder generell das Glück der Kinder ja noch immer von Müttern abhängig gemacht wird. Also es wird noch immer, wenn es Kindern schlecht geht oder wenn es ihnen gut geht, vorwiegend auf die Mütter geschaut. Und da ist zum Beispiel auch feministische Erziehung drinnen. Ja, so dass man jetzt zum Beispiel, ich kenne das von mir, dass ich immer wieder Kommentare höre, dass meine Tochter nicht so quasi, ach, deine Tochter Glitzer und Einhorn und Pink, wie kann denn das sein? Und ich denke mal, okay, muss ich das jetzt auch noch machen? Muss ich jetzt dafür sorgen, dass meine Tochter lieber blau mag als rot?
So viel rosa und pink und blau, genau, wieder auf einmal.
Und dann denke ich, floriert. Sind genau diese Sachen, wo ich dann zum Beispiel auf auch auf sozialen Medien Eltern verfolgt, die sehr stolz darauf sind, wie politisch schon ihr Kind ist, weil sie sich dem Angebot im Spielzeuggeschäft widersetzt. Ja, schön für diese Eltern, aber das ist etwas, wo man einfach für sich sagen muss, okay, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, die das ist jetzt nur ein Beispiel, eben die Buben und Mädchen verschiedenste Rollen sehr strikt zuschreibt und ich kann nicht alles machen. Und das ist genau dieser, ich kann als Mutter nicht mich auch noch darum kümmern. Also kann ich natürlich und tue ich auch, wenn ich es wichtig finde, aber es gibt Dinge, die sind einfach wurscht.
Oder wie die Kinder heute, ich bin trans oder F&S. Oder ja, das gibt schon im Kindesalter und so viel rosa und blau und so.
Ja.
Und Eichhörnchen und so.
Ja, aber das finde ich ganz
floriert wichtig. Floriert das Geschäft bei Kindern, ja. Selbstbewusstsein oder ja. Wie fühle ich mich als Kind, als Mädchen, wegen sexuellen Körpern, zum Beispiel in der Sexualpädagogik.
Ja.
Ja. Ja, nein, das machen unsere Kinder genau, so irgendwie etwas anderes als Frau-Mädchen.
Ja, es ist natürlich wichtig, wenn man die richtigen Bücher sich besorgt für all das und so. Aber ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist, dass auch junge Frauen erkennen müssen, dass Druck von allen Seiten kommen kann und auch von Frauennetzwerken und auch von feministischen Botschaften, wie sie heute verpackt sind, und dass man da vorsichtig sein muss und schauen muss, geht's da jetzt nur um meine Darstellung meines Lebens, meiner politischen Haltung, geht es da vielleicht um politische Eitelkeit oder geht es darum, die Gesellschaft als Ganzes zu verändern? Und wenn man dann irgendwie für sich sieht, na, es geht schon sehr viel um das Bild, das man selbst abgibt, vielleicht auch als Feministin, dann glaube ich, ist das ein guter Zeitpunkt zu sagen, okay, davon lasse ich jetzt die Finger, das ist jetzt einfach nicht wichtig.
Und warum behaupten Sie, dass man immer noch so wenig über Gewalt an Frauen weiß? Ich habe deine Kolumne angeschaut und unterschiedliche Artikel zu Gewalt an Frauen in Österreich. Du machst immer wieder aufmerksam.
Ja.
Aber gleichzeitig behauptet, dass immer noch so man so wenig weiß. Sie schreiben am 14. Juni 2022 ein Artikel darüber in der Standard, wie können Frauen und Mädchen aus ihrer dieser Situation definitiv aufwachen und was dagegen wirken.
Mhm.
Es war so ein schönes Bild über eine Frau, die malt, über was ist Femizid, die Entwicklung in Österreich nach Frauenmorde und so, als wäre etwas Normales.
Ja.
Ja?
Also,
es ist nichts passiert.
Wo es einfach totalen Nachholbedarf gibt, ist bei den Daten. Also das merke ich einfach als Journalistin, dass es extrem mühsam ist, wirklich gute Daten zu kriegen. Also in Österreich werden ja Femizide nicht als solche erfasst.
Statistisch?
Nein, also es wird das Verhältnis zwischen Täter und Opfer nicht erfasst. Also das sind alles, also mutmaßliche Femizide, muss man sagen. Ja, also es ist zum Beispiel in dem Sinn, wenn jetzt zum Beispiel ein Mann eine Frau umbringt wegen ihrer Lebensversicherung, dann ist es eigentlich in der klassischen Bedeutung von Femizid wirklich kein Femizid, sondern da ist es um Geld gegangen, weil es genauso umgekehrt sein könnte. Also oder vielleicht schon, ja, also muss man sich wirklich die Fälle genau anschauen. Aber in Spanien ist es zum Beispiel so, dass es eine Statistik über Femizide gibt. Die haben sich auf eine Definition von Femiziden geeinigt, nach der sie jetzt eine Statistik
haben. Für eine statistische, feministische
Latenz. Das haben wir nicht. Ja. Und das haben viele europäischen, ich glaube, das haben auch die meisten anderen europäischen Länder nicht. Das wäre sehr wichtig. Also was die Daten betrifft und die konkreten Zahlen, wissen wir einfach noch immer sehr wenig. Aber mit dem Begriff Femizid ist schon was passiert, weil man einfach sagt, okay, da ist ein struktureller Unterschied in der Mordkriminalität zwischen Männern und Frauen. Auch Männer werden getötet, keine Frage, aber nur in völlig anderen Zusammenhängen. Das hat oft mit Bandenkriminalität zu tun. Das passiert oft im öffentlichen Raum. Und wie wir wissen, bei Frauen ist es ja immer zu Hause oder fast immer zu Hause. Also diese sichtlichen Unterschiede, die kennen wir alle, aber man kann sie noch nicht so gut in Statistiken ausdrücken, die ja ganz wichtig wären für die Politik, um damit.
Also und jedes Mal herumlaufen bis zum ehemaligen Karlsplatz und so, wo es ja vieles Schreckliches in der Geschichte der St. Peterskirche oder so, ehemaligen Karlskirche, ja, sehr viel Schreckliches über Frauen in der Geschichte passiert ist, ja, von Seiten des Opus Dei und so, der Urpriester mit seinem Monstranz gegen Abtreibung und so. Das ist ein Wahnsinn, dass es immer wieder, wenn ein Femizid ist, muss man ihn transparent nehmen und wieder eine Seelen, ja. Das ist auch aber Macht, ja, gegenüber so einer Gesellschaft. Ne?
Ja, also ich glaube, da gibt es noch sehr viel Arbeit, aber diese Proteste sind total wichtig, aber es braucht auch den politischen Willen. Und das fängt halt nicht erst beim Gewaltschutz im Frauenhaus an, sondern es fängt ja viel früher an.
Ja. Okay, das war ein Fall-Gleich-Erklären mit Beate Haus-Pichler. Danke fürs Kommen.
Sehr gerne.
Hast du noch was zu ergänzen oder uns zu sagen wegen Role Models?
Nein, ich glaube, wir haben die zentralen Sachen besprochen.
Okay. Danke für
sehr
das
gerne.
Interview.
Sehr gerne.
Gritamos por todo lo que está ofrecido, que resuelve fuego. Willkommen beim Fight Like a Girl mit Zoraida Nieto heute. Und ni una menos Austria. Keine einzige Frau weniger. Österreich mit Elisabeth von die Frauenfeministischen politischen sozialen Bewegung in Österreich und international. So werde ich mit meinen Fragen antworten an meine heutige Gästin. Warum Susana Chávez Castillo, Dichterin und feministische politische Aktivistin aus Mexiko, als Antrieb für das Entstehen der politischen Bewegung Ni Una Menos in Argentinien?
Also sie hat sich viel mit Feminismus beschäftigt und sie war eine Dichterin und hat sich selbst über Femizide geschrieben und feministische Gedichte. Leider war sie auch ein Opfer von Femizide. Und dann in 2015, dann gab es diese Femizide in Argentinien und dann hat alles dort angefangen. Also sie haben diese Sets aus einem Gedicht von ihr, wo steht Ni Una Menos. Und ich glaube, dieser Schrei und dieser Satz ist sehr powerful für uns als Frauen, weil wir, also es trifft uns und wir sagen, ja, es sollte keine einzige von uns weniger sein. Es fällt uns eine und so, ich glaube, wir haben uns identifiziert und auch damals die Bewegung, wie es angefangen hat, hat der Satz verstanden und genommen und ja, Teil des Bewegung gemacht.
Und wir haben dann bei dem heutigen Interview dieses Bild ausgewählt. Warum hast du denn ausgewählt?
Weil ich glaube, alles entspricht, was wir machen. So natürlich keine einzige weniger. Wir wollen uns lebendig. Und auch Teil von unserer Bewegung ist, wir wollen, dass Abtreibung sicher und legalisiert überall ist. So, ich habe auch dieses Bild gewählt, weil da steht Aborto legal und das heißt so Abtreibung legal für alle. Und wir möchten, dass in Gesetz in überall ist. Und ja, dann. Ich habe auch dieses Bild gewählt, weil da steht ein Mann und ich finde es wichtiger, dass nicht nur Frauen in der Bewegung teilnehmen, sondern auch Männer, weil ich glaube, um das Patriarchat zu brechen, wir brauchen auch Männer.
Alle gemeinsam?
Und ja, wir sollten gemeinsam daran arbeiten.
Solidarisch stehen. Ja. Und warum ein Stopp-Femizide in Argentinien als Kampfansage? Was passiert seit 7 Jahren nicht nur in Argentinien oder Lateinamerika, sondern auf internationaler Ebene?
Also dieser Schrei Stopp Feminizide, finde ich, ist eine Antwort, weil so viele Femizide gibt derzeit und nicht nur derzeit, sondern seit jahrelang, wie gesagt, Susana Chávez, die Dichterin, war Femizidopfer und in den 90er Jahren zum Beispiel in Mexiko gab es eine große Welle von Femiziden und es gibt immer noch und es ist nicht nur in Lateinamerika, wo
Phänomen?
Ist ein lateinamerikanisches Phänomen, ja, aber ich finde es ist überall. Also es gibt heutzutage in Österreich viele Femizide, sollte nicht passieren und jeden Monat gibt es zumindest ein oder zwei Frauen, die uns fällen und das sollte nicht sein und wenn wir denken an die Zahlen von Frauen, die ermordet wurden in ein kleines Land wie Österreich, es ist schon viel, weil wir hören, wie viele Frauen in Argentinien, in Mexiko, in Kolumbien ermordet wurden und die klingen so große Zelle, so ich weiß es nicht. 11 Frauen pro Tag in Mexiko zum Beispiel oder pro Monat. Und wir denken, das ist ja viel. Aber sie sind schon größere Länder und es ist auch viel für diese großen Länder. Aber wenn wir denken, 2 Frauen pro Monat in Österreich und wir denken, wie groß die Bevölkerung in Österreich ist, das ist viel.
Okay. Und was heißt patriarchale Gewalt und ihre letzte Konsequenz, der Femizid, also der Mord an Frauen und Mädchen oder aufgrund geschlechtsspezifischer Gewalt?
Also diese patriarchale Gewalt, ja, es geht um diese Gewalt, die nur Frauen trifft. Aber ja, der schlimmste und letzte Schritt von dieser Gewalt ist Femizid, natürlich. Aber es fängt mit kleinen Sachen, die wir nicht sehen. Und das irgendwie normal oder normalisiert für viele Menschen sind. Und was wir wollten, ist, dass Frauen aufwachen und schauen, dass diese Kleinigkeiten könnten zu einem Femizid führen.
Und dass die verhindert was sind, ne? Weil ja, die patriarchale Gewalt als Struktur innerhalb einer Gesellschaft ist schon weltweit schon so verspannt, in der Weltgeschichte auch.
Ja.
Damit muss man unterbrechen, ne?
Ja,
denkt man. Und diese einfachen Sachen beginnen normalerweise auch in der privaten Sphäre.
Ja,
was würdest du sagen?
Also, ja, also es fängt in die Familie zum Beispiel, wenn der Bruder mehr Kraft als die Schwester hat oder er bekommt mehr Sachen oder die Schwester sollte mehr für den Bruder tun und dann die Schwester sollte die Rolle von der Mama übernehmen, wenn die Mama schon alt ist, aber der Bruder zum Beispiel tut nichts. Oder in Beziehungen, wenn der Mann das Handy kontrolliert oder die Frauen entsperren, weil sie wollten, dass die Frauen keine Freundin haben oder keine soziale Leben. Und diese Sachen, die vielleicht klein klingen, das ist nicht klein. Die führen zu etwas anderes und ja, leider diese Taten kommen zu Femizid, weil ich finde, diese patriarchale Gewalt geht es um Kraft auch, männliche Kraft, weil sie fühlen sich mehr als eine Frau und
bestätigt innerhalb der Gesellschaft.
Ja.
Wer gesehen auch. Und wer war Chiara Perez, Opfer von Femizid in Argentinien? Das war auch der Beginn, das war ein grausamer Mord an einer Frau.
Ja, das war 2015, als alles angefangen hat mit Yuna Menos. Und sie war ein 14-jähriges Mädchen und sie wurde von der Freund ermordet, weil sie schwanger war und sie wollte das Baby behalten.
Ja.
Und der wollte nicht. Und da können wir sehen zum Beispiel, wie diese patriarchale Gewalt statt, wir können darüber reden, einfach weil ich fühle mich mehr als du, dann ich bring dich um einfach. Und dann mein Problem ist gelöscht. Und ja, so es hat alles mit einer großen Demo angefangen. Ich glaube, einen Monat nach ihrer Ermordung. Und ja, damals haben die Social Media eine wichtige Rolle gespielt, weil alles hat sich verbreitet durch das Hashtag Yuna Menos. Und ja, viele Menschen haben mitgemacht und ja, so hat alles angefangen.
Deswegen, also zum Beispiel hier spielt bei der Bewegung Yuna Menos der Hashtag sogar, der ist ja bekannt, ja, seitdem, ne, als Bewegung. Und welche Rolle spielen für dich die Social Medien bei der Sichtbarmachung der Phänomen Femizid seitdem und bei befreiten Kämpfen, damit die Frauen und Männer und solidarische Menschen, Transbewegung, alle mitspielen? Wie habt ihr das In Österreich zum Beispiel besser, mehr sichtbar machen geschafft. Weil das ist schwer, ne? Social Media zu kontrollieren auch.
Ja, also es hat
Virtuelle
Vor-
Welt.
und Nachteile, würde ich sagen, also Social Media generell. Aber in Vorteile würde ich sagen, es hilft uns, andere Menschen zu erreichen, die nicht zum Beispiel in unserem Kreis sind. Weil wir haben Freundinnen natürlich, wir reden ja darüber, diese Themen, weil wir damit beschäftigt sind. Aber wenn wir als Nimnamenos etwas posten, wir suchen, dass diese Information zu anderen Frauen kommt oder erreicht und dass wir etwas in diesen Menschen etwas aufwachen und wenn sie lesen, zum Beispiel, wenn wir teilen Nummer, wo die Frauen anrufen könnten, wenn sie in Probleme sind oder was sollten sie machen. Und da finde ich, dass die Social Media sind hilfreich. Andererseits gibt es natürlich Nachteile, wo ja, Frauen werden auch gewältigt,
Gewalttätig behandelt,
gewalttätig.
als Hass im Netz und so.
Aber da könnten wir so ein Balance machen und auch durch Social Media kämpfen und wir besuchen ein bisschen so ein
Ermächtigende Antworten auch zu geben auf diese virtuelle Gewalt gegen
Ja.
Frauen, ne? Okay. Und was heißt also der Begriff Gender-based violence für junge Männer?
Dass diese Gewalt spezifisch ist, also genderspezifisch, dass zum Beispiel, wenn ein Mann umgebracht wurde, das ist kein Femizid, weil es gab keinen Grund, um Gender zu tun. Also es hat nichts mit Gender zu tun, normalerweise. Aber das ist etwas anders, wenn das zu ein Transwoman zum Beispiel passiert, weil da geht es um Gender oder eine Frau, wenn ein Femizid ist, es gibt immer Gründe, also von der Mann, wo einfach der Grund war, sie wollte mehr sein oder sie hat mich geärgert und dafür habe ich sie umgebracht. Und das geht um Gender, weil diese Gewalt passiert nicht zu Männern, wenn es zwischen Mann und Mann, das passiert nicht.
Und am 30. Dezember 2020 wurde die Abtreibung in Argentinien legalisiert. Kannst du mir Umstände und soziale politische Kämpfe bis zu dieser Entscheidung in Argentinien schildern? Und welche Auswirkungen hat es anderswo auf der Welt gehabt? Weil wir sind gerade in das Gegenteilmodell momentan in Europa. Man versucht die Abtreibung wieder und in vielen Ländern, vor allem in Osteuropa, zu illegalisieren, wieder vollständig.
Ja.
Wie per Gesetz. Ne?
Ja. Also ich glaube in vielen Ländern, dass es ein Schritt zurück ist in der Gesellschaft, weil sie wollten das blockieren. Aber dass es in Argentinien passiert ist, es ist ein großer Schritt und etwas Gutes und ein Vorbild für viele Länder. Ich glaube, das war schon im Parlament in Argentinien, 2018, finde ich, aber es hat ja länger gedauert und es war immer, also dort, ich glaube seit letztem Jahrhundert, aber wie immer, sie müssen darüber reden und was die Moral eine Rolle spielt und ob die Gesellschaft will das oder nicht und dann kommen viele Probleme. Und Gründe dafür, dass nicht weitergehen sollte. Aber ja, wenn es geklappt hat, das war eine große Feier. Und ich finde, es ist ein großer Schritt und ein Vorbild für viele Länder. Und auch, dass ein Land wie Argentinien, wo Femizide sichtbarer sind, auch wenn sie so viele sind, das sagt uns was. Und dann, ich hoffe, dass das hilft andere kleine Länder, wo sie sagen, ja, wir haben bessere Gesetze und unsere Gesellschaft ist weiterentwickelt als südglobale Länder. Das sagt was, weil dann, dass Argentinien so ein Gesetz hat, es ist etwas wichtig, finde ich.
Ja, und ein Symbol auch innerhalb des Nuna Menuts, die auch mit der Legalisierung der Abtreibung kostenlos bei Krankenschein und per Gesetz dann mal zu etablieren, ist das bekannte Bild da als Warnsignal, als Warnstreik gegen so eine Gesellschaft. Das Symbol ist das El Pañuelo, also der Taschen, der Tuch da herum. Genau. Und was stellt euch vor als politisch-feministischen Aktivistinnen mit Empowerment von Frauen und Mädchen zum Thema Femizide? Nämlich Gewalt an Frauen und Mädchen weltweit wie zu LGBTQIA+-Personen.
Also,
wie kann man das schaffen? Zum Beispiel, welche sind deine Visionen?
Ich glaube, es geht langsam, weil dieses Empowerment sehr verschieden wahrgenommen von Person zu Person ist. Also ich finde zum Beispiel, ich persönlich fühle mich empowered, wenn ich zu anderen Frauen oder Menschen generell reden kann und etwas aufwachen, aber das ist nur mein Fall. Aber es gibt andere Frauen, wo sie in andere Situationen sind. Und Empowerment heißt etwas anderes. Und ich glaube, dieses Empowerment, es ist auch, wenn sie Nein sagen und wenn sie sich trauen, um seine Meinung zu äußern, auch wenn sie, wie sagt man, viel, ich habe das vergessen, wenn sie, tienen miedo,
Angst. Wenn sie Angst haben.
Ja. Wenn Frauen Angst von ihrem Mann haben, aber sie sagen, nein, ich will das nicht, oder seine Meinung äußern, das ist auch ein Empowerment. So, ich finde, was wir machen sollten, das empowert Frauen, ist, das zu teilen, dass es gibt verschiedene Niveaus von Empowerment ist, und es ist auch okay, wenn du das erreicht hast und da sagst du, oh, heute habe ich Nein gesagt oder heute ich wollte das nicht tun und habe ich meine Meinung geäußert und oder habe ich meine eigenen Entscheidungen getroffen. Ich glaube, das zählt auch als Empowerment und das gilt auch für wie sagt man, Communities, also
In die Communities, ja.
Minorities.
Supremacie.
Como minorías.
Minderheiten.
Das gilt auch für Minderheiten.
Ja.
Minderheiten Communities, kann es sein?
Ja.
Okay. So, dieses Empowerment für mich gilt auch für Minderheiten, weil sie leben in Angst, den ganzen Zeit vor Gesellschaft und wie in der Gesellschaft seine Taten wahrgenommen wurden. Und dann sind sie irgendwie so hinter und dieses Empowerment geht es um auch, geht weiter und macht.
Ja, und das wäre unter uns sicher, wenn du sagst, jetzt habe ich geschafft, Nein zu sagen, dass eine andere Frau oder ein Freund oder Freundin oder aus der Community selber den Werkzeugkasten kennt, um aus der Situation auch rauszukommen. Dass wir uns gegenseitig unterstützen. Ne?
Ja.
Und dass nicht nur eine weiß, und dass wir viele sind. Und wir nähern uns zu den letzten drei Fragen. Ihr seid es in Österreich und bin schon zu Role Models für Mädchen und Frauen geworden. Was unterscheidet der Femizid in Österreich von den Argentinien oder Mexiko, was auch Gesellschaftsstrukturen betrifft? Und warum müssen unsere Kräfte vereinigen dagegen kämpfen? Und wie stellst du dir das vor?
So, Femizid selbst würde ich sagen, es gibt keinen Unterschied, wenn hier in Österreich passiert oder in Mexiko oder in Deutschland oder.
Muss man so wahrnehmen, wie es ist?
Es ist ein Femizid, aber was anders ist und was an etwas anderes wahrgenommen ist, ist, wie es behandelt in der Gesellschaft ist. In Mexiko es gibt viele Demos jedes Mal und jedes Mal, dass es passiert, Menschen gehen auf die Straße mit Wut. Und ich finde, dass in Europa, es fängt schon an, aber langsam, weil es fällt immer noch ein bisschen diese Wut, weil ich finde in Ländern wie Österreich, dass es ist ein Land, wo ein schönes Lebensqualität gibt und Frauen oder Menschen generell finden, oh, das passiert hier nicht. Und wenn es passiert, ist es, ah ja, einmal habe ich in der Zeitung gelesen. Mhm. Aber es ist nicht so. Es passiert, also wie ich schon gesagt habe, es gibt 2, 3 Frauen, die jeden Monat ermordet wurden. Und das ist ein großes Teil für ein kleines Land wie Österreich. Und das sagt uns, ja, das Lebensqualität ist gut, aber etwas, geht nicht gut. Und deswegen passieren diese Sachen. Und deswegen auch fällt ein bisschen, dass die Menschen nicht wegschauen. Und das geht nicht um politisch korrekt zu sein oder nicht in eine Demo teilzunehmen, wenn ein Femizid gibt, sondern dass wir nicht mehr diese Femizide unter den Teppich
unter den Tisch, ja.
Und denken so, oi, ein Femizid, aber hey, unser Versicherungs- und Krankenversicherung teufeln perfekt und unsere Lebensqualität und das war's in Wien ist perfekt, aber unter dem Teppich, da gab's ein Femizid und dann, das war ein Liebeskummer oder er hat sich so geliebt, dass er konnte nicht mehr halten und unabsichtlich die Frau ermordet. Und wie es auch, wie können das sein, wie es in den Medien behandelt ist? Es geht um Love Crime oder diese dumme Linien, wo sie sagen, ja, er war betrunken und hat einfach unabsichtlich die Frauen ermordet, aber es ist nicht so. Es geht um Femiziden und es soll auch so in den Medien behandelt.
Ja, und das ist das zweite Mal, dass du meinst, unvermeidlich oder unabsichtlich, aber unabsichtlich und unvermeidlich und nicht richtig oder nicht wahrgenommen, heißt, dass es auch in den Weg zum Beispiel zu mehr Straflosigkeit führt, bis dann nicht im Gesetz verankert wird, zum Beispiel. Ja, und das höre ich auch von Mexiko oder sagen wir so in den langen Weg, bis dann erkannt wurde, in Argentinien per Gesetz oder in anderen Ländern Lateinamerikas, wo es jetzt unter der Pandemie mehr Femizide gegeben hat, dass es dann, nein, die Straflosigkeit herrscht. Und da kannst du dann mal, ich war nur besoffen, ja. Und so, und zu gerechtfertigen oder zu legitimieren der Gewalttat als solche. Und wir sind in Österreich auf dem Stand der Dinge, auf diesem Stand der Dinge, finde ich noch, ja.
Ja,
weil ihr war seit 2015 und ich kann mich erinnern, weil ich habe die erste Sendung via freie Medien gemacht zu Femizide mit Dinati und so, wo wir dann mal in den Volksstimmefest dann mal den Thema behandelt haben, so öffentlich, ja, 2017, ja. Und seitdem entsteht dann das Wort an der Tagesordnung auf einmal, ja, Femizide.
Ja.
Weil sonst war hier nicht die Rede, es war Frauenmord.
Ja.
Und welche Faktoren spielen also punktuell eine gewichtige Rolle, damit Femizide geschehen? Es ist ein globales Phänomen, aber welche sind diese einfachen Sachen? Kannst du mir ein bisschen mehr sagen, mit einem Femizid dann beginnt? Oder du den Verdacht hast?
Wie ein Femizid beginnt?
Oder kleine Sachen, Kleinigkeiten so aus dem Alltag, oder wo es die Leute wegschauen. Ein Beispiel vielleicht.
Also, wie ich schon gesagt habe, das, also erwähnt, dass Femizid ist der letzte Schritt von dieser patriarchalen Gewalt. Und diese Kleinigkeiten, die am Ende sind ein Plus und dann kommt ein Femizid. Und ich denke, wenn ein Femizid passiert, das Problem ist, dass andere Menschen denken, es ist eine Frau, aber Frau ohne Name, ohne Gesicht. Und wenn sie keine Name, kein Gesicht in den Medien haben, dann es ist nur ein, leider eine Statistik mehr und eine Frau, die wir nicht kennten. Und dann, ich glaube, das irgendwie macht es die Gesellschaft wegschauen, weil sie sehen das weit weg von seinem Kreis. Aber wenn wir langsam fangen an zu denken, das könnte meine Cousin sein oder meine Freundin. Auch ich selbst mag nicht, wenn ich vergleichen muss, das könnte deine Schwester sein oder deine Mama. Weil das heißt, es nur, wenn dich trifft, dann siehst du, was passiert. Aber wir müssen irgendwie den Menschen zeigen, es passiert zu allen Frauen. Also es ist nicht nur eine Frau, die du nicht in deinem Leben gekannt hast, oder es ist nur eine Frau, aber ich glaube, es geht auch um Empathie, um zu denken, ja, sie war eine Frau, aber sie war die Mama von jemand und die Freundin von jemand, und ja, es ist einfach diese
Patriarchie. Deine Nachbarin.
Deine Nachbarin, ja, und ich finde so, wir sollten schauen, dass Femizid der letzte Schritt ist von dieser Pandemie von Patriarchat, und es trifft uns alle, und auch wenn wir wegschauen, es ist zwischen uns und es passiert, und ja, wenn wir nicht die kleinen Taten sehen, dann ist es kompliziert zu verstehen, warum ein Femizid. So, wir sollten anfangen, dass, okay, du hast schon ja das große Bild gesehen, das war ein Femizid, aber seht, was dahinter steht. Und das finde ich ist auch wichtig, dass
wir und dass es sich nicht weiter wiederholt.
Dass wir diese kleinen Sachen sichtbar machen.
Und meine letzte Frage. Warum ein Nuna Menos Park im Wiener 9. Bezirk? Warum ist wichtig mehr Sichtbarkeit im öffentlichen Raum?
Es hat im Sommer angefangen. Die Frauen von der Grünen Partei sind zu uns gekommen und sie wollten Unterstützung, also aktivistische Unterstützung, für diese Petition, die sie schon gehabt haben, in dem sie wollten diese kleine Park vor der Trafik, wo die Trafikanten ermordet wurde. Sie wollten, dass dieser Park zur Niuna Menos Park wurde. Und ja, um die Trafikantin zu ehren, aber auch um die öffentliche Raum zu übernehmen und sagen, es Einerseits, es passiert, Femiziden passiert hier in Wien, in ganz Österreich, in Europa, die ganze Welt, leider. Aber auch, um die Frauen nicht zu vergessen. Und ich glaube, wenn wir sagen, ni una menos, dann nehmen wir beide Seiten. Wir ehren die Frauen, die nicht mehr zwischen uns sind. Aber andererseits, wir sagen Stopp. Und ich finde es ein großes Ding und ich freue mich sehr, wenn der Park benannt wird, weil ja, es ist eine Art, um den öffentlichen Raum zu übernehmen und sagen, wir sind hier, wir schreien und wenn du uns nicht in der Demo siehst, dann gehst du über die Straße und dann siehst du ein Schild, wo steht Ni una menos, weil das wollen wir, das Ni una menos.
Im letzten Min, ja, keine einzige Frau weniger.
Aber ja, zurück zu warum in 9. Bezirk, das war der Grund, da waren die Frauen von 9. Bezirk, von der Grünen Partei und im Sinne, dass sie wollten die Trafikanten ehren und dieser Park steht gegenüber dieser Trafik. So, ich glaube, alles kommt zusammen und
ich denke mir auch, ich war auch bei einer euren Meetings und da steht es ja im Zusammenhang, wenn das anerkannt wird, dass es Aktionen nächstes Jahr im öffentlichen Raum im Zusammenhang herum um den Park auch stattfinden werden, ne, für mehr Sichtbarkeit. Ja, das.
Ja, jetzt ist der Pandemie.
Hat es das halt untergraben
ein bisschen. Vorbei ist oder nicht mehr. Also, dass Covid nicht so gefährlich ist wie vor 2 Jahren. Wir freuen uns wieder, auf die Straße zu gehen und andere Frauen zu treffen. Und jetzt, dass wir die Möglichkeit mit diesem Parkbenennung haben, dann sehen wir auch eine Möglichkeit, auf die Straße zu gehen und Aktivitäten im Rahmen von der Frauen zu feiern machen und ja, so.
Und unter dem Hashtag Ni una menos und im Facebook seid ihr im Instagram oder wie?
Ja, wir sind auf Instagram als Ni una menos Österreich. Das sind unsere eigenen Social Media. ja, ich glaube, es ist Ni una menos
Austria.
Und Facebook sind wir auch Ni una menos Austria. Und da teilen wir unsere Aktivitäten. Nächstes Jahr, wir planen, wenn das Wetter gut ist, mehr auf die Straße zu gehen. Und wir vorbereiten schon so ein paar Themen, in denen wir uns beschäftigen möchten. Immer im Rahmen Frauen und ja, wir haben jetzt im Kopf für nächstes Jahr Migrantinnen, Frauen und ja.
Okay, vielen Dank, Elisabeth, für das Interview.
Gerne.
Salvo Caminar.